Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da sind wir. Hallo Conny.
Hallo Patrick. Und hallo da draußen, liebe Community. Beste Community der Welt.
Das kann man so sagen.
Muss ich so sagen, weil wir kriegen so geile E-Mails von euch. Ich bin immer wieder total begeistert. Auch das hier war ein Hörerwunsch tatsächlich.
Und ich kannte das überhaupt nicht. Also erstmal ganz kurz, ihr seid bei Aktenzeichen Paranormal, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Gruselgeschichten geht. Und das Thema heute... Paranormales. Alles. Ich kenne das nicht. Also habe ich noch nie vorher gehört. Deswegen finde ich es auch cool, dass ihr uns so crazy Vorschläge macht, denn es geht um den Bad Squatch.
Ja, Bad Squatch, das ist ein cooler Name.
Aber sagt jetzt erstmal keinem was wahrscheinlich. Nee, oder die Leute denken so, heißt er denn jetzt Sasquatch?
Richtig, aber das hier ist eine moderne Legende, ne? Also die, also wir wissen nicht, ob er existiert, kommen wir später zu. Und zwar hauptsächlich ist das hier bekannt im Nordwesten der USA. Und ja, die Geschichte hat besonders nach dem Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980 Popularität gewonnen, was nämlich ein ziemlich großes Ereignis war. Das war so ein Ausbruch da, das ist ja so vulkanisch da oben im Nordwesten, im State Washington, so rund um Seattle. Und war ich schon mal, ich habe aber keinen Bad Squatch gesehen.
Schade, aber ich habe mich auch tatsächlich, das war ja das Spannende, du hast das Thema recherchiert, wie so oft, und ich habe aber dir gesagt, als du mir das erzählt hast, dass ich in den letzten Tagen, für die es jetzt immer noch nicht gerafft haben, es geht nämlich um ein Bigfoot artiges Wesen und ich habe mich gerade mal wieder mehr mit Bigfoots befasst und das hat irgendwie gerade total gut gepasst und habe dazu, wo du gerade sagst, du hast keinen gesehen, auch gehört, dass, wenn man mal so einen Vergleich zieht mit normalem Wild im Wald und die Population davon irgendwie mit einer vermuteten, geschätzten, vielleicht vorhandenen Bigfoot-Population vergleicht. Und wenn man jetzt mal sagt, von Wild hast du 3 Millionen im Wald rumflitzen und vom Bigfoot vielleicht 10.000 und du überlegst, wie viel Wild du aber siehst, weil die gehen dir ja aus dem Weg, da siehst du auch nicht viel. Du gehst spazieren, siehst vielleicht mal irgendwie so 3, 4, 5 Rehe und das auch nicht bei jedem Spaziergang und von denen gibt es irgendwie
dafür musst du erstmal spazieren gehen.
Genau, das auch, und es gibt halt sehr viel mehr als vom Bigfoot und Bigfoot gibt es viel weniger, die aber wahrscheinlich genau die gleichen Sinne haben und sich genauso bedeckt halten, weil sie keinen Bock auf Menschen haben, verständlich. Deswegen ist das gar nicht so unlogisch, dass man die nicht so leicht zu Gesicht bekommt, wenn es die denn gibt. Mhm. So viel dazu.
Ja, die Leute beschreiben den Bad Squatch als eine große Kreatur, eine Art Mix aus einem Bigfoot und jetzt halte ich fest, einer Fledermaus mit großen Flügeln, bläulichem Fell und leuchtend roten Augen. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, oder?
Ja.
Und es ist natürlich auch wieder so, dass angenommen, du wärst jetzt irgendwo im Wald und du hörst so Flügelschläge und wir reden ja hier wahrscheinlich von der Spannweite von, ne, da kommen wir noch zu.
Groß,
ja. Ja, von groß. Da, wie reagiert man?
Ja, wahrscheinlich, wenn du da irgendwie in Nordamerika oder wo war es jetzt? Nee, Westen? Ich weiß nicht mehr, Nordwesten?
Ja, Nordwesten in Amerika. Nordwesten in Amerika.
Da würdest du wahrscheinlich erstmal von irgendeinem anderen Greifvogel, Raubvogel oder sonst was ausgehen und dem möchte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt begegnen, aber dann ist da so eine Bigfoot-Fledermaus über dir? Weiß ich nicht.
Ja, ist komisch. Ja. Das Ding ist halt, nach so einem großen Ereignis wie so einem Vulkanausbruch, da neigen Menschen halt dazu, auch gemischte Geschichten und Mythen natürlich auch zu kreieren und weiter zu spinnen. Und es ist wie eine Art, mit dem Unbekannten und der Unsicherheit halt umzugehen. Und der Bad Squatch, der ist ein Beispiel dafür, eine Figur, die das Mysteriöse und Unbekannte halt der Natur darstellt. Aber ehrlich gesagt, du, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für diese Existenz, die den Bad Squatch bestätigen. Aber die Geschichte und die Mythologie darum ist wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Denn die meisten Berichte über ihn, ja, die sind nicht greifbar. Trotzdem ist der Bad Squatch ein interessanter Teil der lokalen Folklore da oben geworden und eine Art faszinierende Story, die die Leute erzählen. Aber wir schauen jetzt nochmal drauf. Es gibt nämlich sogar auch Augenzeugenberichte und ein Interview. Und da gibt es ein Bild, wir haben einen Screenshot von dem Interview, das posten wir ins Begleitmaterial.
Richtig. Und wie immer, wenn wir es vergessen sollten, schreibt uns am Tag der Folge oder wo es euch auffällt, eine Nachricht oder schaut auch vielleicht mal, wenn ihr die Folgen nachhört, weil das ist bei uns ja auch möglich, ihr könnt uns hören, wann ihr wollt und wenn ihr die Folge jetzt irgendwie erst eine Woche, 4 Wochen nach Erscheinen hört, guckt mal in unsere Story-Highlights, weil wenn wir was vergessen haben, packen wir es meistens da rein, damit es auch erhalten bleibt. Genau. Aber wir gehen mal auf das Thema ein. Und zwar, die ersten Sichtungen des Bad Squatch, die begannen im Zuge der Eruption, haben wir eben schon gesagt, des Mount St. Helens. Und das war am 18. Mai 1980, also gar nicht so lange her eigentlich. Und Berichte von damals, die beschreiben, wie Zeugen während der gewaltigen Aschewolken, die durch den Vulkanausbruch halt eben verursacht wurden, eine unbestimmte, unbekannte Gestalt am Himmel sahen. Ich muss mir das auch immer noch irgendwie wieder reinprügeln, dass es nicht nur ein Bigfoot ist, sondern halt ein Bigfoot, der fliegen kann. Weil ich auch gerade jetzt schon wieder dachte, warum denn am Himmel? Aber hat ja Flügel. Und diese Beobachtungen, die bildeten dann damals schon die Grundlage für die Legende des Bad Squatch.
Ja, und eine der bekanntesten und detailliertesten Sichtungen, die erfolgte jedoch Jahre später am 19. April 1994. Mhm. Das ist natürlich auch gar nicht so lange her. An diesem Tag begegnete der 18-jährige Brian Canfield nahe Buckley, Washington, in den Ausläufern des Mount Rainier einer bizarren und erschreckenden Kreatur. Sein Fahrzeug kam unvermittelt zum Stillstand, als die Kreatur etwa 30 Fuß vor ihm erschien. Und er beschrieb es als etwa 9 Fuß groß mit bläulichem Fell, einem wolfsähnlichem Gesicht, gelben Augen, büscheligen Ohren und einem großen Maul voller scharfer, weißer Zähne.
Genau.
Dabei finde ich büschelige Ohren ganz hübsch.
Ja, klingt ganz süß erstmal, wenn man den Rest außen vor lässt.
Richtig.
Aber der Rest. Gucken wir mal zum Beispiel mal auf die Füße.
Ja.
Die waren nämlich nicht so, wie man das jetzt erwartet, auch wenn man sich vielleicht schon mit Bigfoots beschäftigt hat und diese riesigen Fußabdrücke irgendwie mit Schuhgröße 67 sieht. So war das nicht, weil die Füße, die waren vogelähnlich. Und auf dem Rücken von denen, da befanden sich 2 an den Schultern befestigte Flügel. Und nach einer unbestimmten Zeit, da entfaltete die Kreatur ihre Flügel, also aufgespannt quasi, und dann flog die mit einer solchen Kraft davon, dass Canfields LKW oder Truck oder mit was der auch immer da unterwegs war, der wurde durch die Luftbewegung tatsächlich erschüttert. Also durch die Schwingen und die Luft, die da erzeugt wurde. Und
das musst du dir mal vorstellen, was da eine Gewalt hinterherrscht, ja.
Wenn man ja schon sagt, es gibt ja schön den Mythos des Butterfly-Effekt, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings auf der einen Seite der Erde Tornado oder wie hieß die Theorie, auf der anderen Seite der Erde auslösen kann. Und dann überleg mal, was das machen kann, wenn hier so ein Ding mal in die Flügel schlägt. Hm. War jedenfalls so, der LKW startete dann plötzlich wieder und Canfield, der konnte dann nach Hause fahren, was er wahrscheinlich auch zügig gemacht hat.
Ja, was macht er dann? Er entpackt seine Mutter ins Auto und einen Nachbarn und fahren dann zurück, um zu gucken, ob sie da Beweise finden. Und natürlich haben sie dann keine physischen Beweise gefunden, aber der lokale Reporter C.L. Roberts, der interviewte Canfield und veröffentlichte am 24. April 1994 einen 800 Wörter umfassenden Artikel über das Ereignis, basierend auf diesem Interview. Mhm. Und diese früheren Sichtungen des Bad Squatch, obwohl anekdotisch und nicht wissenschaftlich belegt immer noch, trugen aber dazu bei, dass diese Story in der lokalen Kultur des pazifischen Nordwestens in den USA fest zu verankern. Und sie spiegeln halt ein tiefes Interesse und die Faszination für das Unbekannte und Mysteriöse wieder, gerade da in den Wäldern. Warst du schon mal im Nordwesten der USA? Ich war schon mal in Seattle und drumrum. Montana und so war ich schon mal. Da ist schon viel Wald mit nichts.
Zählt San Francisco schon zum Nordwesten? Nein. Eigentlich ja schon, oder?
Naja, San Francisco ist...
Also ist ja oben und westlich.
Kalifornien, so. Nordwesten würde ich danach zählen.
Ja gut, dann war ich wahrscheinlich noch nicht da. So, San Francisco ist jetzt das, was am nächsten dran ist wahrscheinlich, wo ich schon mal war. Aber ich war in Kanada schon. Das ist ja nördlich. Ja, da war ich auch im Wald und habe Bären gesucht und nicht gefunden. Aber wir gucken mal auf dieses besagte Interview, was du da erwähnt hast. Und zwar haben wir da ein paar Zitate für euch rausgesucht. Und
ganze 10 Stück.
10 Stück insgesamt. Die gehen wir jetzt mal abwechselnd für euch durch. Und zwar Zitat Nummer 1. Dort heißt es, es stand dort und starrte mich an. Als ob es sich ausruhte, als ob es nicht wüsste, was es denken soll, sagte Canfield selbst. Ich hatte Angst. Es sträubte mir die Haare. Ich fühlte mich nicht bedroht. Ich fühlte mich einfach fehl am Platz.
Dann sagt er weiter, es zuckten meine Finger und seine Flügel begannen, sich zu entfalten. Die Flügel waren so breit wie die Straße.
Ja, stellt euch das mal vor. Das ist eine enorme Spannweite.
Auf jeden Fall.
Richtig groß. Nummer 3. Langsam erhob es sich und die Turbulenzen waren so stark, dass der Truck zu wackeln begann und mehr oder weniger davonflog. Also wir können uns wahrscheinlich vorstellen, dass der irgendwie durch diesen Windstoß, ja, also er konnte ja nach Hause fahren, er kann den nicht umgekippt haben, nehme ich mal an, aber der hat sich wahrscheinlich ordentlich bewegt.
Auf jeden Fall. Dann beschreibt er die Kreatur nochmal, das kennen wir ja schon, die Kreatur 9 Fuß groß, 30 Fuß entfernt von ihm, bläulich getöntes Fell, gelbliche Augen, büschelige Ohren und scharfe Zähne.
Genau. Und dann sagt er weiter, seine Augen waren gelb und geformt wie ein Stück, Achtung, Kuchen mit Pupillen und die Pupillen wohl wie ein Halbmond.
Ein paar Minuten später startete der Truck einfach, sagte Canfield. Ich bin so schnell, wie ich konnte, einfach losgefahren.
Das finde ich, also das ist ja schon wieder sehr, sehr paranormal irgendwie, weil so Kryptiden, wie man das ja sagt, wie jetzt Bigfoots oder solche Wesen, die sind ja jetzt nicht, ich finde, das ist jetzt nicht, was man unter dem Begriff paranormal zusammenfasst, weil paranormal, das sehe ich jetzt eher so bei Geisteraktivitäten oder sowas, aber dass jetzt bei diesem Vieh einfach der Truck von alleine startet, das ist seltsam.
Ja, so ein bisschen was wie bei die unheimliche Begegnung der dritten Art in der Anfangsszene oder auch bei ganz vielen Akte X-Folgen, wo sich nur einer freut und das ist Mulder.
Genau, Nummer 7. Es wurde da gesagt, ich weiß gar nicht, wie sie das rausfinden konnten, aber sie haben gesagt, er kann den Wind hören, er riecht Benzin, er hatte Probleme mit seinem Vergaser. Also ich nehme an, sie reden hier von dem Bat-Squatch, dass der damit Probleme hatte. So verstehe ich das.
Nee, also er kann den Wind hören von dem vom Fliegen.
Ach, das ist der Canfield spricht über sich selber.
Ja, ja, und dass er nach Benzin, dass es Benzin roch, weil er Probleme mit dem Vergaser hatte. Und deswegen das Auto ausging, ja.
Ich dachte jetzt irgendwie, das wäre vielleicht so das Kryptonit des Bat-Squatch.
Nee, das Abgase. Ist ja das Interview von ihm. Und dann sagt er, in der Stille der Nacht fanden wir keine Spur der Kreatur. Da muss ich mir überlegen, da fahren die nachts mit seiner Mutter und Nachbarn zurück. Ja. Nachts fahren die da zurück auf diese einsame Landstraße, mitten in the middle of nowhere, mit ihren Taschenlampen. Und
mit der Mama. Also
mit der Mutter im Gepäck, ja. Vielleicht hatten sie noch eine Brotdose dabei und gekochtes Ei, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Und dann gucken die da nach Spuren. Und es gibt so einen YouTube-Kanal, so ein Typ, der gerne mit seinem Kumpel und in seinem Campingwagen irgendwo steht, wo solche Sichtungen stattfanden. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kanal heißt.
Sehr unbefriedigend.
So paranormales Camping macht er irgendwie, also da, wo viele Aktivität ist. Der liegt auch gerne mal im Zelt und so die ganze Nacht. Das ist die absolute Hölle.
Ja, stell dir mal vor, das ist doch eine der gruseligsten
Vorstellungen. Ich stell's mir nicht vor.
Doch, im Zelt, im Wald nachts zu liegen, gerne in Nordamerika und dann kommt irgendwas an deine Zeltwand. Das ist doch das Schlimmste, was es gibt.
Egal wo, ob in Nordamerika oder hier in Aschaffenburg, das wird einfach nicht passieren.
Ja, nee, es sollte auch nicht passieren. Aber trotzdem, ich stelle mir das ist zwar so der Stoff, den ich in Filmen super, super gut finde, aber selbst, naja. Wir haben noch 2 Zitate für euch. Nummer 9. Ich kann nicht wirklich erklären, was da passiert ist. Es ist seltsam, definitiv seltsam. Ich mag es nicht. Normalerweise passiert so etwas nur anderen Leuten.
Ja, und er sagt dann am Schluss, es ist passiert, ich würde mein Leben darauf verwetten, dass es passiert ist. Ich habe dieses Bild vor meinem Kopf, das Bild, wie es dort stand. Ich kann es nicht loswerden. Es ist einfach da. Ich wünschte irgendwie, es wäre nicht passiert.
Würde ich mir auch wünschen, aber so ist es dem Mann nun mal ergangen. Genauso übrigens auch wie den Leuten vom berühmtesten Bigfoot-Film, Kurzfilm aus Ende der 60er, auf den wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Wir hatten
ja, da hast du doch
erwähnt.
Was, ne? Da erzähl
genau,
mal.
In der, das ist das, was ich
wollen wir das jetzt
in den letzten Tagen, können wir jetzt zwischenschieben. Und zwar ist es so, ich habe mir mal relativ aktuelle, will man sagen, Dokumentation. Ich meine, wir bewegen uns hier auf YouTube, wir wissen, dass kann Hand und Fuß haben, muss aber nicht. Aber das, was da so rübergebracht wurde, das klang für mich auf jeden Fall sehr einleuchtend.
Wir reden von dem berühmten Bigfoot-Film.
Genau, der Patterson-Gimlin-Film. Und das waren zwei Herrschaften, die den ja damals quasi, ich sag mal, erstellt haben, die dafür hauptverantwortlich waren, die auch den Plan hatten, irgendwie, wir gehen da jetzt hin, die hatten den wohl vorher auch schon gesehen. Und die wollten das halt einfach irgendwie festhalten auf Video. Und genau, ich habe mir jetzt mehrere Berichte dazu angeguckt, wo das auseinandergenommen wurde. Und es gibt halt, je mehr Zeit vergeht und je besser die Technik wird und alles und je mehr man darüber weiß, finde ich, ist der spannendste Punkt von allen, dass alle eigentlich so einheitlich behaupten, dieses Video, dieser Film wird nur wahrscheinlicher und realistischer mit der Zeit und nicht weniger realistisch. Das heißt, moderne Mittel, man kann den mittlerweile irgendwie auf HD abgescaled angucken, gute Qualität und du siehst da Sachen, die du halt vorher nicht sehen konntest, aber im Gegensatz, dass man, also man kann jetzt nicht sagen, wie man es vielleicht erwartet hätte, ah, da siehst du einen Reißverschluss oder sowas. Nein, es ist das Gegenteil. Du siehst sogar am rechten Oberschenkel, man sieht ja die Kreatur von rechts hinten so, leicht schräg und die läuft da ja so vorbei, für die, die es noch nicht gesehen haben. Und man kann da jetzt wohl sogar die Oberschenkelmuskulatur erkennen, was selbst mit heutigen Mitteln unfassbar schwer nachzustellen wäre für ein Kostüm. Also, dass du das so, es hieß dann, das hätte irgendwie, wenn dann auf der Haut liegen müssen, dann stimmen aber wiederum andere Proportionen nicht, wo man jetzt nicht sagen könnte, da einfach ein Mensch im Affenkostüm, das funktioniert nicht. Also, die Leute glauben da tatsächlich immer mehr dran. Und dann gibt es noch den berühmten Herr Gimlin, weil der Herr Patterson, der ist schon tatsächlich 3, 4, 5 Jahre nach dieser Aufnahme gestorben. Und vorher hat er sich mit seinem Kollegen Gimlin irgendwie zerstritten. Und der Gimlin, der lebt noch tatsächlich. Der gibt auch teilweise noch Interviews. Und der hält an dieser Story fest. Und das ist bemerkenswert, weil das ist eigentlich nicht positiv für ihn. Der wurde schon immer so gerne als Scharlatan, Lügner hingestellt. Und der hat damit nie Kohle verdient scheinbar. Ich meine, gut, mit den Interviews jetzt wahrscheinlich schon, aber es gab eine Zeit, da ging es ihm dadurch einfach nur auf gut Deutsch scheiße, so, weil man ihn als Lügner dargestellt hat. Und er hat immer dran festgehalten, obwohl er mit diesem Patterson zerstritten war und er kein Geld verdient hat. Das heißt, wenn es eine Lüge wäre, hätte er es einfach erzählen können und dann wäre es egal gewesen. Dann wäre es so, ja, okay, dann mir wurscht, ich erzähle es jetzt, dann ist die Katze aus dem Sack. Hat er nie gemacht. Also, alle Zeichen deuten immer mehr noch darauf hin, dass dieser Film von damals echt war. Und jetzt könnt ihr nach dieser Folge alle mal rübergehen und guckt ihn euch nochmal an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Ich finde es immer noch sehr beeindruckend.
Vielleicht haben wir ihn auch gerade eingeblendet.
Vielleicht haben wir gerade eingeblendet. Das ist gut möglich.
Ja, ja, krass.
Aber wir gehen mal weiter. Ja, oder hast du noch Gedanken dazu?
Nee, es gibt ja gerade ganz viele solcher neuen Videos, was Bigfoot betrifft.
Das finde ich spannend.
Ja. Und uns hat ein Hörer was zugesandt, das habe ich dir jetzt noch nicht gesagt, das sage ich dir jetzt, da ist der Überraschungseffekt schöner. Mhm. Und zwar mit einem Link zu angeblich Original Tonaufnahmen eines Bigfoots in der Nacht. Und da müssen wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Ich habe sie noch nicht analysiert, es geht nämlich über eine Stunde.
Uff, okay, ich dachte, du hast jetzt hier schon...
Nee, da müssen wir nochmal eine Folge zum Monat der Nachtgeflüster zu machen.
Oh ja, freut euch drauf.
Aber wir sind ja beim Bad Squatch und wir gehen mal auf weitere Sichtungen, die noch passiert sind. Und zwar 2009, relativ frisch, am Mount Shasta. Eine Gruppe von Wanderern beobachtete in der Nähe des Mount Shasta eine riesige Kreatur mit ledernen Flügeln, die auf eine Spannweite von etwa 50 Fuß geschätzt wurden. Aus einer Höhle oder an einem Spalt, ja, flog das so ein Berg hoch. Und ein Zeuge verglich die Kreatur mit einem übergroßen Flughund.
Mount Shasta ist ja auch so ein Gebirge, wo man, glaube ich, häufiger schon was hört. Also ich kenne dieses Gebirge, glaube ich, nur in Zusammenhang mit unerklärlichen Phänomenen. Aber schauen wir mal weiter. Und zwar, das finde ich immer super spannend, egal um was es geht, wenn es irgendwelche unerklärlichen Sachen sind, die gerne am Himmel sich abspielen und dann kommen Piloten. Ist ja auch bei UFO-Sachen so. Ich finde die Pilotenberichte am spannendsten und wir haben tatsächlich auch beim Bad Squatch eine Pilotensichtung in der Nähe des Mount Rainier. Und zwar wurde berichtet, dass ein Pilot in der Luft in der Nähe des Mount Rainier von einem Bad Squatch überflogen wurde. Das ist krass, ja. Muss er einfach mit so einem Flugzeug mithalten können. Und die genauen Details dieser Begegnung sind leider nicht weiter ausgeführt, aber sie wird offiziell als eine der Sichtungen aufgezählt.
Dann gibt es weitere Sichtungen in den Wäldern und Bergen und Sümpfen, und zwar das berüchtigte Bad Squatch-Wesen. Das wurde in verschiedenen Regionen gesichtet, das heißt, es hat sich schon ausgebreitet, wobei die Beschreibungen je nach Gegend variieren. Es wird allgemein als 6 bis 10 Fuß hoch, muskulös, und dann gibt es noch die Variante jetzt auch mit dunklem, rotbraunem Haar beschrieben. Merkmale, die halt typisch auch für einen Bigfoot sind, ne?
Ja, total.
Bläulich gibt es auch, und es kann auch sein, je nachdem, wie das Licht drauf scheint, ne?
Am Ende. Aber
da hat man früher auch mal nachgesagt, die hätte blaue Haare, weil die mal komplett voll schwarz waren, also bevor die grau wurden. Und dann hat das immer bläulich geschimmert, wenn das Licht drauf schien.
Naja, für alle, die jetzt hier auch zuschauen, die sehen, dass Conny keine wirklich grauen Haare hat, nur ein paar dazwischen vielleicht. Von hier sieht es noch sehr dunkel aus.
Ja, ja.
Aber auch mal kurz zu dem Bad Squatch und dass da die Beschreibung variiert. Ich meine, gehen wir mal aufs Thema Bigfoot. Da haben wir auch irgendwie den Yeti, wir haben Sasquatch, wir haben Bigfoot, wir haben, ich glaube, es gibt noch deutlich mehr Begriffe, und die beschreiben ja auch irgendwie ein und dasselbe Wesen, aber ja, unterschiedliche Ausführungen. Es gibt ja auch nicht nur einen Hund, sondern verschiedene Rassen, sagen wir jetzt einfach mal. Vielleicht ist das ja bei denen halt auch einfach
so. Na, man sagt ja auch, der Bad Squatch und der Bigfoot, das sind quasi weit entfernte Cousins.
Ja.
Gerade in der Welt der nordamerikanischen Kryptozoologie, also die Geschichten, die haben über... Ja, die haben halt da oben, also egal, ob es ein Bigfoot ist oder ein Bad Squatch, also sie haben auf jeden Fall tief da die Wurzeln drin.
Großcousin.
Ja, das sind Cousins, auf jeden Fall. Es gibt ja auch diesen weißen Bigfoot.
Aber das ist ein Yeti, oder?
Nicht unbedingt. Da gibt es dann auch noch Unterspezifikationen. Also da muss man halt auch noch unterscheiden. Da bin ich aber noch nicht so ganz durchgestiegen. Yeti ist es dann nicht. Aber Yeti machen wir auch noch eine Folge von.
Ja, vielleicht kriegen wir ja Reinhold Messner als Interviewgast.
Warum? Hat er schon mal Yetis gesehen?
Ja, der ist da, das ist, hat er die nicht sogar entdeckt irgendwie? Ist er nicht so der Yeti-Papa? Müssen wir mal schauen, bevor wir jetzt hier Käse
erzählen. Verwechselst du das jetzt mit Ötzi?
Nein, nein. Also es gibt auf jeden Fall Aussagen vom Messner zu Yetis.
Echt?
Ja, ja.
Das habe ich noch nie mitgekriegt.
Also ich weiß nichts Genaues, aber schaltet die Yeti-Folge ein, wann auch immer sie kommen wird. Aber ich weiß es definitiv, also der hat sich
dazu geäußert. Jetzt bin ich aber überrascht. Echt?
Ja, und du googelst natürlich jetzt schon. Währenddessen berichte ich noch von der letzten Sichtung, und zwar, oder Sichtungen, die waren in Albany und den Klamath Falls, und zwar in Albany und Klamath Falls, sowie an anderen bewaldeten Orten. Da gab es Berichte über eine haarige Kreatur mit Ohren, Achtung, wie ein deutscher Schäferhund, wir hatten es ja gerade erst von Hunden, und einer langen Schnauze, was natürlich irgendwie diese ganze Vielfalt der gesichteten Erscheinungen des Bad Squatch nochmal mehr unterstreicht. Ja. Und da haben wir es jetzt auch nochmal hier schwarz auf weiß auf unserem kleinen Skript. Also, was du gerade gesagt hast, der Bad Squatch und Bigfoot sind quasi weit entfernte Cousins in der Welt der nordamerikanischen Kryptozoologie. Und die Geschichten über die beiden, die haben tief im pazifischen Nordwesten die Wurzeln geschlagen, wo eben dichte Waldgebiete und karge Wildnis die perfekte Bühne für solche Legenden oder vielleicht auch nicht.
Reinhold Messner hat ein Interview gegeben, und zwar mit dem Konstanzer Südkurier, und da sagt er, das ist kein Schneemensch oder Neandertaler, sondern ein Bär, der diese Fantasiegeschichte ausgelöst hat.
Ja, aber ich sage, er hat sich zum Yeti geäußert.
Ja, aber nicht so spektakulär, wie ich mir gedacht hätte.
Ich weiß es ja, ich wusste ja selbst nicht. Ich weiß einfach nur, dass ich ganz oft irgendwie Reinhold Messner und Yeti schon in irgendwelchen Schlagzeilen gelesen habe. Also, ja. Hm. Da war was. Hm. Und wer weiß, woher will der wissen, dass es ein Bär ist? So,
Rainer. Woher will Rainer das wissen? Rainer, warst du schon mal im Wald?
Mount Reinhold.
Mount Reinhold. Der Mount Reinhold. Ja, also das ist schon sehr spannend. Ich würde mal auf die Geräusche kommen, die der so macht. Und vielleicht finden wir da auch Parallelen. Und zwar ich stelle mir immer folgendes Szenario vor. Ich bin da so mitten in dem Dunklen, in der stillen Nacht im Wald. Das ist natürlich meine absolute Horrorvorstellung. Und plötzlich, da hörst du so ein tiefes, grollendes Knurren, das sich nicht weit genau von einem normalen Tier, das nicht von einem normalen Tier zu kommen scheint. Ja, alleine die Vorstellung irgendwie, gut, die Frage ist, wie knurrt ein normales Tier und wie knurrt so ein Bad Squatch. Ja. Wobei ich kann mir, glaube ich, vorstellen, dass man den Unterschied bekommt zwischen Bär, Wolf, Goldschakal und was weiß ich, was sich da alles so drin rumwickelt in den Wäldern.
Klar, du kannst sagen, wahrscheinlich, also ich finde, bei sowas kannst du immer nur sagen, was es definitiv nicht ist. Weil du ja nur sagen kannst, was es nicht ist von Sachen, wo du weißt, wie es klingt. Das finde ich halt immer so krass. Irgendwie, das fand ich schon früher bei Jurassic Park so, weil ich denke mir jetzt auch, jedes Kind glaubt zu wissen, wie sich Dinosaurier anhören, weil wir mal in Jurassic Park geguckt haben. Aber wirklich gehört von uns hat noch keiner ein Dino. So. Und genauso ist es ja auch irgendwie beim Bad Squatch oder Bigfoot oder sowas. Das hat ja auch noch keiner mit Sicherheit gehört. Also, dass man jetzt das einordnen kann, irgendwie, dass du weißt, so bellt ein Hund, so schreit ein Bigfoot irgendwie, weißt du? Aber.
Ja, aber es löst schon Unbehagen aus, oder?
Ja, das also, auf jeden Fall. Also.
Ja. Ich finde schon, dass das sehr viel Unbehagen auslöst, allein der Gedanke. Dann gibt es da noch unheimliches Heulen. Das ist so fast wie so ein Schrei von dieser Kreatur, das so durch die Bäume nachts hallt. Stell dir mal vor, du bist da irgendwie nachts in deinem Zelt, in deinem Wurfzelt und dann kommt da so ein Heulen. Nee, das möchte ich nicht. Das ist so kein normaler Tierlaut, sondern sowas richtig Mysteriöses, wo es dir durch Mark und Bein geht, wo du richtig Angst bekommst. Ja. Und dann dieses Flügelschlagen, nicht so wie bei so einem kleinen süßen Vögelchen, so einer Meise oder so, sondern wir reden hier von richtigen Flügeln, die richtig kraftvoll sind, schwer sind, so als ob sowas Riesiges halt über dich hinwegfliegt. Und jetzt hast du noch vielleicht noch sowas wie einen Schatten, der nach unten fällt, ja, auf dein Zelt.
Ja,
und
aber
du liegst da gerade mit deinem iPod und hörst dir einen John Fitzek an oder Sebastian Fitzek an oder von mir aus auch ein lustiges Hörbuch. Aber das ist, da hast du doch nie.
Das ist, was ich interessant finde, ich weiß ja nicht, wie das bei dir wäre. Du gehst ja eh nicht zelten, ich gehe ja auch nicht zelten, ich mag das ja auch nicht unbedingt, aber das ist doch wieder der Bettdeckeneffekt irgendwie so. Also unter der Bettdecke bist du sicherer als ohne die Bettdecke, obwohl sie natürlich keinen Schutz bietet. Und genauso würde ich mich auch im Zelt erstmal ein Stück weit sicherer fühlen und denken, okay, jetzt nicht bewegen, du wirst nicht gesehen, obwohl ein Zelt natürlich kein Bunker ist. So, aber ich finde es komisch. Also ich glaube, es gibt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, aber in einem Zelt fühlt man sich doch sicherer als jetzt an der freien Natur, obwohl du eigentlich genauso ausgeliefert bist, oder? Wie siehst du das?
Ja, so eine Zeltplane ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Mauer, ne? Also
ja, aber irgendwie dieses, was ich nicht sehe, ist nicht so gruselig vielleicht.
Ja, und es sieht dich ja nicht, ne?
Genau, das auch. Also klar, wenn es dich jetzt platt trampelt, hast du auch nichts gewonnen. Aber irgendwie der erste Effekt, wenn du irgendwas hörst, würde ich denken, okay, ich bleibe jetzt mucksmäuschenstill in diesem Zelt, weil vielleicht rettet mich das. So. Glaube ich. Vielleicht.
Freund, Bekannter von uns, der ist mal quer durch die USA gewandert, von Mexiko bis nach Kanada.
Uff.
Und auch in Zelten. Und der hatte schon so Situationen, dass dann so ein Bär
mal gekratzt hat.
Mal ums Zelt gelaufen ist und so. Ja, das ist, könnt ihr nachhören, in der Alarmstufe Beige irgendwo in den Anfängen. Mhm. Die Sendung heißt, glaube ich, mit einem T-Shirt durch die USA.
Ach krass, aber wer war das? War das hier dein Kollege?
Ein Bekannter von, ja genau. Und der macht nur so Extrem-Abenteuer-Sachen. Das ist ziemlich krass. Also da musst du erstmal machen irgendwie.
Mhm.
Also quer durchlaufen ist eine Hausnummer.
Das stimmt, ja. Aber gut, wo waren wir denn stehen
geblieben? Wir waren im Zelt. Aber das Geräusch alleine, ne? Wenn du so da im Zelt liegst und dann fängt es dann noch an zu regnen oder sonst prasselt es auf die Plane, um Gottes Willen. Und dann auch alleine im Wald. Ach, ich weiß gar nicht, warum das Menschen überhaupt machen.
Ist ja die Frage, ob du dann wirklich noch alleine bist in dem Moment.
In dem Moment bist du auf jeden Fall nicht alleine. Aber das musst du erstmal checken, ja. Das ist so echt, echt, das macht mir richtig Angst. Und er ist natürlich ein beliebtes Thema in der Welt der Kryptozoologie. Mhm. Und da gibt's aber ein Problem. Es fehlen halt mir echt immer noch krasse Fotos und Videobeweise. Die meisten Sachen, die rumgeistern, sind entweder total verschwommen oder sind halt so offensichtlich fake, dass es halt keiner ernst nimmt. Und dann ist das Internet. Da ist er natürlich richtig präsent, wenn du da mal richtig tief reingehst.
Absolut. Da gibt's natürlich auch viel Quatsch. Das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen wieder gesehen, wo du dir denkst, ach Leute, warum macht ihr euch überhaupt die Mühe? Aber es gibt halt auch Sachen, die sind interessant. Und zwar in Foren, Blogs und auf Social-Media-Plattformen natürlich. Da diskutieren die Leute leidenschaftlich eben über diese Theorien und über die Geschichten, die man sich so erzählt. Das ist da wie eine eigene kleine Community, die sich aufgebaut hat um dieses mysteriöse Wesen. Und manchmal ist es halt fast so, als ob die fehlenden Beweise die Leute halt natürlich, ist ja bei vielen Sachen so, nur nochmal mehr anheizen, darüber dann zu spekulieren oder auch zu fantasieren. Aber wir haben noch ein paar Sichtungen, oder?
Mhm.
Ich dachte, wir wären schon durch, aber ich finde es spannend. Wir haben noch ein bisschen mehr. Ich fang mal an.
Richtig.
Sichtung am Archbishop Hoban, an der Archbishop Hoban High School in Akron, Ohio. Und zwar, die zeichnet sich durch ihre Einzigartigkeit aus und eben auch die beteiligten Zeugen, die dabei waren. Am Vormittag des 14. April 2014, das ist gerade mal knappe 10 Jahre her, Während eines normalen Spanischunterrichts, da erlebten die Schüler etwas Unerwartetes und auch ja eher Ungewöhnliches. Und zwar plötzlich bemerkten sie eine riesig große dunkle Gestalt, die mit beeindruckender Geschwindigkeit am Fenster des Klassenzimmers vorbeigeflogen ist.
Creep.
Mhm. Und diese Erscheinung, die war noch nicht aufgrund ihrer Größe, ungefähr 9 Fuß übrigens, mit einer Flügelspannweite von 20 bis 30 Fuß, nicht nur deshalb bemerkenswert, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie sich bewegt hat. Es war ein kurzer, aber intensiver Moment, den die Schüler da erlebt haben, aber so schnell wird das keiner vergessen haben.
Ja, das ist schon, vor allem, das sind ja mehrere Zeugen, inklusive Lehrer. Also da gibt es ja Menschen, die das wirklich gesehen haben. Da gibt es weitere, und zwar auf der Webseite Unexplained Mysteries, da veröffentlichten Paul Dale Roberts eine bemerkenswerte Begegnung, die ein Wanderer am Mount Shasta erlebt hat. Und zwar erinnert diese stark an die Begegnung mit einem Bad Squatch. Während einer Wanderung rund um den Mount Shasta sind zwei Freunde einer unerklärlichen Erscheinung begegnet. Aus einer Felsspalte heraus erschien plötzlich eine riesige Kreatur. Die Beschreibung der Zeugen deutet auf ein beeindruckendes Wesen hin. Es war so groß wie ein durchschnittlicher Mann mit der Statur eines Wrestlers, ähnlich Hulk Hogan, so steht es dort geschrieben, und ausgestattet mit ledrigen Flügeln und einer Flügelspannweite des Wesens von ca. 50 Fuß. Das sind so, ich glaube, 25 Meter vielleicht so im Schnitt. Ne? Und obwohl die Zeugen keine physischen Beweise vorlegen konnten, ist ihre Beschreibung detailliert verblüffend. Denn in dem Moment der Furcht und Überraschung versuchte eine der Zeugen, die Kamera zu verwenden, war jedoch vor Angst wie gelähmt und konnte gar kein Bild aufnehmen. Das glaube ich auch. Ich glaube, da bist du auch erstmal so ein bisschen so erschrocken und willst natürlich ein Foto machen. Aber bist dann irgendwie nicht in der Lage. Und die Kreatur, die dann über sie hinwegflog oder glitt, schien einen Kopf zu haben, der einer Fledermaus oder möglicherweise einem Fuchs ähnelt, jedoch nicht einem Kopf eines Flugsauriers. Schließlich verschwand das mysteriöse Wesen während einer nahegelegenen Baumgruppe. Das ist echt ein bisschen creepy.
Das ist krass, und das ist aber nochmal was, was diesen Patterson-Gimlin-Film von 67 so besonders macht, weil das ist ja quasi, klar, der ist super kurz, es gilt als Kurzvideo, einfach Kurzfilm, weil der gerade mal irgendwie
ein Short.
2 Minuten geht, genau, ein Short würde man heutzutage sagen, ein Reel, aber das ist ja trotzdem von der Aufmachung fast wie so ein Naturfilm, so ein Naturdoku, einfach irgendwie eine standfeste Kamera aufgestellt, abgewartet und Glück gehabt. Musst du halt auch erstmal schaffen. Wir gucken mal weiter. Und zwar haben wir nämlich noch eine weitere Sichtung aus Missouri und diesmal sogar aus dem Jahre 2015. Und hier berichtet eine Familie. Und zwar, die haben dort im Jahr 2015 eine unvergessliche Begegnung gemacht, die in mehreren lokalen Zeitungen einschließlich des Phelps County Focus berichtet wurde. Und der Vorfall, der zog so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass er sogar von der Mutual UFO Network, also MUFON, die Freunde der Präastronautik werden das wahrscheinlich kennen.
Den läuft schon wieder was. Den läuft schon wieder das Bein runter.
Ja, genau, dir auch wahrscheinlich. wurde von der MUFON untersucht. Das ist eine Organisation, für die, die es nicht kennen, die sich auf die Untersuchung von UFO-Sichtungen und ähnlichen Phänomenen spezialisiert hat. Und zwar, während der Fahrt auf einer unbefestigten Straße in Richtung des Ausgangspunkts des Blue Springs Trails im Shannon County, da entdeckte die Mutter der Familie eine mysteriöse Kreatur. Und in einem Interview mit den MUFON-Ermittlern Dr. Emmett Reary und Gary Hart, da beschrieb sie das Wesen als eine 2 bis 8 Fuß große, geflügelte Kreatur mit ledrigen Flügeln, die von der Schulter bis zum Boden reichten. Die Kreatur hatte eine schwarze Färbung, spitze Ohren auf einem dreieckigen Kopf und auffällige gelbe Augen, also haben wir es wieder. Da deckt es sich dann wieder mit anderen Sichtungen, was total spannend ist, weil das denkt man sich ja noch nicht aus. Und die Mutter, die war verunsichert. Und der Bericht, der gilt als besonders glaubwürdig, nicht nur wegen seiner Veröffentlichung in mehreren Zeitungen, sondern auch aufgrund der Beteiligung von MUFON. Die haben den Fall gründlich untersucht. Und solche Vorfälle, die fügen dem Mysterium um die Kreatur wie Bad Squatch eine weitere Dimension hinzu. Und die wecken dann auch natürlich das Interesse von den sogenannten Kryptozoologen, als auch von der Öffentlichkeit, sprich wir, ihr, die ihr das gerade hört, oder alle Leute auf YouTube oder sonst wo.
Ja, also der Bad Squatch, um mal aufs Fazit zu kommen, ist mehr als nur eine gruselige Geschichte. Der ist halt auch echt ein Beispiel dafür, wie moderne Mythen auch entstehen können. Und die ganze Story fing halt an, als der Mount St. Helens ausbrach und ja, jetzt sind wir in der Popkultur gelandet und da spielt er verschiedene Rollen. Was ich aber interessant finde, ist, dass jetzt diese Frau da mit MUFON da zusammenarbeitet und da sitzt wieder diese Augen und die Augen, finde ich, haben immer so ein, also sonst ist es irgendwie, es ist schon krass, wie sich das deckt in vielen, in den ganzen Aussagen mit den Augen.
Das ist halt auch
Fell haben wir verschiedene irgendwie. Farben, ja, aber Augen deckt sich irgendwie immer. Jetzt haben wir hier so einen dreieckigen Kopf, wo wir wieder bei der Fledermaus-ähnlichen Sichtung wären. Es ist wirklich super, super spannend. Also wir bin mal gespannt, ob es da noch mehr zu gibt irgendwann im Laufe der Zeit. Es wird wahrscheinlich jetzt immer mehr werden, die den Bad Squatch sehen. Und ist natürlich auch sehr spannend, so im globalen Kontext der Kryptiden. Ne? Das ist natürlich super spannend. Da gibt es ja noch den Chupacabra.
Chupacabra.
Ja, genau. Mit dem kann man es ja auch vergleichen. Oder? Ja. Der ist ja auch so eine Faszination für das Unbekannte, wo man nicht weiß, was es ist. Und natürlich die sozialen Medien, die sind voll mit Bad Squatch-Diskussionen in diversen Foren. Da könnt ihr gerne ein bisschen eintauchen, falls ihr da noch euch ein paar mehr Sachen angucken wollt. Es gibt ganz viele lustige, kreierte KI-Bilder dazu. Manche sind wirklich richtig gut und manche sind einfach nur Hanebüchen. Ja. Aber ich möchte ihm trotzdem nicht begegnen. Wie seht ihr das da draußen?
Ja, wie seht ihr das da draußen? Seid ihr ihm schon begegnet? Das wäre natürlich jetzt auch mal spannend. Irgendwie, ja. Es gibt bestimmt Leute hier, die schon ihre Roadtrips in Nordamerika oder, ja, Kanada ist ja Nordamerika, aber habt ihr irgendwie mal was gesehen? Das würde uns interessieren. Wir wissen natürlich auch, gerade wie du gesagt hast, mit den sozialen Medien. Und es kann natürlich auch sein, dass dieses Thema irgendwie in den 80ern und 90ern so im Halbschlaf war und durch soziale Medien natürlich nochmal einen Aufwind gewonnen hat. Das hat natürlich viele Gründe. Das kann natürlich sein, weil das auf einmal Leute gesehen haben und sich denken, oh, da vielleicht habe ich da ja auch was, aber wir wissen nicht, ob da was dran ist. Das wisst ihr auch. Wir sind keine Experten. Wir berichten nur darüber und finden dieses Thema einfach spannend.
In diesem Sinne dürft ihr uns gerne eure Mitteilung dazu senden in die Kommentare oder an Erlebnisse mit euren Erlebnissen natürlich, erlebnisse@aktenzeichenparanormal.de oder an die WhatsApp-Nummer. Jetzt bitte den Stift nehmen und mitschreiben. +49 für Deutschland 0151 ist dann die deutsche Vorwahl, für alle anderen 151 209 12 0051 209 12 005. Sprachnachrichten maximal 10 Minuten.
Genau. Und es gehen natürlich auch nochmal Grüße raus, wenn du jetzt hier schon so international bist und den Ländercode für unsere Telefonnummer nennst. Ja, gut, ich denke ja immer, die Leute, die wissen das doch hier, dass wir, aber vielleicht ist es sinnvoll, weil ihr hört uns auch in der Schweiz und in Österreich und in Ländern, wo gar kein Deutsch gesprochen wird, also auch Grüße nach da, falls ihr uns versteht. Schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns. Alles klar, in diesem Sinne würde ich sagen, Patrick, wir gehen jetzt mal in den Wald, ich suche uns mal ein schönes Holz für ein Lagerfeuer und du baust schon mal das Zelt auf, musst die Heringe in den Boden stecken, es ist ja Gott sei Dank nicht so schwer bei dem ganzen Regen gerade und dann verbringst du da schöne Nacht.
Ich dachte, ich ziehe das Kostüm an.
Nee, du verbringst da schöne Nacht im Zelt, ich mache dir vielleicht noch so ein kleines Gulaschtöpfchen und dann werde ich mich im Auto einschließen und gucken, was passiert. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber...
Fühlt euch gut unterhalten und wir hören uns am Donnerstag zum Nachtflüster. Das wollte ich noch sagen.
Ja, ciao.
Tschüss.
Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.